Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort für unseren heutigen Sonntag lesen wir miteinander 1. Mose 16. Wir werden das ganze Kapitel anschauen. Einleitend lese ich die Verse 1 bis 6. 1. Mose 16, 1 bis 6. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abraham: Siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Gehe doch zu meiner Magd ein. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging zu Hagar ein, und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sagte zu Abraham: Das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben, und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Und Abraham sagte zu Sarai: Sieh, deine Magd ist in deiner Hand, mache mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir begegnen hier einer erneuten schwachen Stunde des großen Glaubensvaters Abraham unter dem Thema Kleinglaube, die Wurzel allen geistlichen Übels. Kleinglaube, die Wurzel allen geistlichen Übels. Immer noch wartet er auf die erste Erfüllung der großen Verheißungen, die Gott ihm gegeben hatte. Kein Land hat er. Der Segen, der durch ihn auf alle Völker kommen sollte, ist noch nicht einmal in weiter Ferne zu erkennen, wie auch selbst der verheißene Erbe, der ja die Grundvoraussetzung der Erfüllung aller weiteren Verheißungen ist, ist ihm noch nicht geboren. Kein Erbe, kein Land, kein Volk, kein Segensträger. Nichts da von dem, was Gott ihm versprochen hat. Und er wartet nun auch schon geraume Zeit, 10 Jahre sind's, seitdem er aus Haran aufgebrochen war und die Verheißung Gottes empfangen hatte. Und noch nicht mal die grundlegendste Verheißung hat Gott dem Abraham bis dahin erfüllt. Da kommt die Einflüsterung der Frau. Die sprachliche Parallele zum Sündenfall ist unübersehbar und unüberhörbar. Von Sarah geht die Verführung zur Sünde aus. Sie hatte eine ägyptische Magd. Wir erinnern uns in unserer Predigtreihe zurück an Kapitel 12 ab Vers 10 an den Aufenthalt Abrahams in Ägypten. Und von da hatte er nicht nur allerlei zusätzliches Vieh, sondern auch Knechte und Mägde mitgebracht. Und darunter, unter diesen Mägden aus Ägypten, war eben nun auch die jetzt ins Spiel kommende Hagar. Sarah, die auch nicht mehr der Jüngste ist, sagt zu ihrem Mann: Mich hat der Herr verschlossen, dass ich nicht gebäre. Da sehen wir, da beginnt der innere Widerstreit des Kleinglaubens. Mich hat der Herr verschlossen, dass ich nicht gebäre. Da ist die Frage: Woher weiß Sarah das? Sie meint es zu wissen, einzig und allein aufgrund ihrer Erfahrung. Ja, aus menschlicher Sicht sieht es so aus. Bis auf diesen Tag hat sie kein einziges Kind geboren. Menschlich ist die Schlussfolgerung verständlich. Aber Gott selbst hatte etwas ganz anderes gesagt. Er hat Abraham und Sarah den Segen verheißen, den Erben. Dass Gott selbst keineswegs daran gedacht haben kann, Abraham, den verheißenen Erben, durch eine andere Frau zu schenken, schließt das gesamtbiblische Eheverständnis aus. In Sarah tobt also der Widerstreit zwischen dem, was ihre Erfahrung sagt, und dem, was Gott sagt. Und liebe Geschwister, liebe Gäste, dieser innere Widerstreit zwischen unserer Erfahrung und Gottes Verheißung ist regelmäßig genau die Grundlage, auf der der Kleinglaube gedeiht. Auch wir Christen heute neigen viel zu sehr dazu, die Dinge aus unserer menschlichen Sicht und damit aufgrund unserer Erfahrung zu sehen und zu beurteilen. Dabei sollten wir doch bemüht sein, die Dinge vor allem aus geistlicher Sicht zu sehen. So, wenn wir menschlich denken, richten wir den Blick auf den äußeren Anschein. Dann, dächten wir geistlich, würden wir den Blick auf die Verheißungen Gottes richten. Sarah hat in diesem Moment die Verheißungen Gottes definitiv nicht mehr vor Augen. Die hat sie abgehakt. Da sagt sie ausdrücklich, mich hat der Herr verschlossen. Und damit widerspricht sie ausdrücklich der klaren Zusage Gottes. Also man kann die Vorgänge zum Sündenfall an dieser Stelle mehrfach parallelisieren. Wir sehen die Eva im anderen Falle vor dem Baum der Erkenntnis und sie sagt bei sich selbst, da ist gut von zu essen. Und widerspricht Gott, der sagt, Finger weg, da ist überhaupt nicht von zu essen. Ja, also wir sehen in beiden Fällen ganz parallel, wie sich der Weg der Sünde anbahnt und zum Abschluss kommt. Für Sarah hier ist klar, mit dem Herrn und seiner Hilfe dürfen wir in dieser Sache des Erben nicht mehr rechnen. Wir müssen jetzt die Dinge selber in die Hand nehmen. Da Gottes Hilfe seit 10 Jahren auf sich warten lässt, müssen wir das jetzt mit menschlichen eigenen Mitteln hinkriegen. Ihr Vorschlag, geh zu meiner ägyptischen Magd, vielleicht bekommt sie das Kind von dir, das ich dir nicht gebären kann. Dass Sarah dabei keine egoistischen Motive getrieben haben, wollen wir auch fest und ihr zugute halten. Sie macht sich ja selber durch ihren eigenen Vorschlag in mehrfacher Weise zum Opfer. Sie bietet ihrem Mann eine andere Frau an und tritt damit als Ehefrau zumindest ein Stück weit beiseite. Das ist für sie ohne Zweifel ein großes Opfer in vielfacher Hinsicht. Und der Erbe, der Abraham auf diese Weise geboren werden soll, der ist ja dann nicht ihr Erbe, sondern der Erbe Abrahams. Sie tut es also nur um Abrahams Willen. Sie wünscht ihm den verheißenen Erben so sehr, dass sie bereit ist, dieses Opfer zu bringen. Ihr von ihrer Warte aus edles Motiv ändert allerdings nichts daran, dass ihr Vorschlag menschlich wie geistlich katastrophal falsch ist und auch entsprechende Wirkungen zeitigt. Nun kommt der verhängnisvolle Satz, der die Katastrophe ins Rollen bringt. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Vers 3. Ich habe gesagt, die Parallele zum Sündenfall ist unüberhörbar. Wie lautet da die Anklage Gottes gegen Adam? Ja, dass er auf seine Frau hört. Ja? Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast. 1. Mose 3, 17. Ich hatte damals schon, als wir dieses Kapitel behandelt haben, schon darauf hingewiesen, es ist nicht grundsätzlich falsch, wenn wir Männer auch auf die Stimme unserer Frauen hören. Sag's mal genau mit dieser Differenzierung und Betonung. Es kann sehr viel gut und richtig sein, was sie sagen und raten unsere Frauen, aber wir dürfen uns niemals durch die Stimme der Frau die eigene geistliche Verantwortung für uns, für unsere Frau und für unsere Familie aus der Hand nehmen lassen. Darum geht's. Am Schluss sind immer wir Männer gefragt vor Gott, ist das, was wir jetzt in der Gesamtheit entscheiden und tun, vor Gott recht? Darum geht's dort wie hier, im Garten Eden, wie bei Sarah, wie bei uns heute. Adam hätte im Garten Eden zu Eva sagen müssen, wie später Jesus zu Petrus, Weiche hinter mich, Satan. Du meinst, was menschlich ist und nicht, was göttlich ist. Abraham hätte hier zu Sarah sagen müssen, weiche hinter mich, Satan. Du meinst, was menschlich ist und nicht, was göttlich ist. Dazu sind wir Männer da. Wenn nötig, einen falschen Rat unserer Frauen in aller Entschiedenheit zurückzuweisen und dafür Sorge zu tragen, dass wir und unsere Familien auf einem göttlichen und nicht auf menschlichem Weg gehen. Es wäre deshalb auch die völlig falsche Reaktion, wenn wir Männer jetzt im Blick auf die genannten Ereignisse, Sündenfall oder hier Sarah und Abraham, sagen würden, typisch wieder mal die Frau. Mit dieser Reaktion würden wir das Entscheidende übersehen. Uns Männern hat Gott die geistliche Letztverantwortung übertragen. Hier wie dort waren es vor allem die Männer, die geistlich versagt haben. Dass auch wir immer wieder versagen, heißt nicht, dass wir deshalb gänzlich mit unserem Leben aus dem Segen Gottes fallen würden. Diese Angst begleitet viele Menschen völlig unnötigerweise. Ich erlebe das immer wieder, dass sich Menschen im Blick auf diese oder jene Sünde und Fehlentscheidung fragen, lebe ich jetzt überhaupt noch unter dem Segen Gottes? Hat Jesus mich noch lieb? Komme ich überhaupt noch in den Himmel? Heilsgewissheit, viele, viele andere Fragen. Oder ist das, was ich jetzt an Krankheit, Leid, Arbeitslosigkeit etc. zu tragen habe, eine Folge der Strafe, weil ich da oder dort oder hier nicht in Gottes Willen gelebt habe? Nein. So kleinlich denkt Gott nicht. Allerdings, die falsche Entscheidung, die menschlichen Gedanken folgt und nicht göttlichen, also die Entscheidung des Kleinglaubens, wird Turbulenzen nach sich ziehen. Das müssen wir unterscheiden. Wir leben trotzdem weiter in der Beziehung mit Jesus, aber unsere falschen Entscheidungen haben in aller Regel auch Konsequenzen. Auch wenn die Sünde vergeben ist, betone ich immer wieder, ist damit die Folge der Sünde in aller Regel nicht ausradiert. Die Folgen der Sünde können lange und furchtbar anhalten. Das werden wir im Weiteren noch sehen. Menschlich können wir Abraham und Sarah sicher ein Stück weit verstehen. Wer von uns stünde nicht in der Gefahr, mit eigenen Mitteln nachhelfen zu wollen, wenn Gottes Hilfe über viele Jahre nicht zu sehen ist? Ich könnte auch anders fragen, wer von uns hat da nicht schon dann und wann Gott kräftig ins Handwerk gepfuscht? Ich vermute, bei Licht betrachtet finden wir wahrscheinlich keinen in diesem Raum, mich eingeschlossen. Für damalige Verhältnisse dürfte außerdem der Vorgang, dass der Mann mit der Magd seiner Frau Kinder zeugt, so ungewöhnlich gar nicht gewesen sein. Die Mägde der Herrinnen wurden offenbar so stark mit ihrer Herrin selbst identifiziert, dass sie als ein Teil derselben betrachtet wurden. Das ist kein göttlicher Gedanke, das ist wieder menschlich, aber wir sehen im Alten Testament, wie Gott es doch an manchen Stellen ertragen hat, hingenommen hat, dass kulturelle Einflüsse der Umwelt auch das Verhalten seiner Leute mitgeprägt hat. Sehr deutlich sehen wir das einige Kapitel später im Gebärwettstreit der Frauen des Jakob. Das ist eine interessante Parallele unter mehrfachen Aspekten. Dessen Onkel Laban hatte Jakob zunächst die falsche, nämlich Lea, als Frau untergejubelt, weil die ältere war, die sollte erst unter die Haube. Jakob aber liebte Rahel, die bekam er auch, die liebte er mehr. Zum Ausgleich schenkte Gott der Lea Kinder und Rahel blieb kinderlos. Gott hat versucht, da ein inneres Gleichgewicht in der Bigamie wiederherzustellen. Und weil die Vielweiberei notwendigerweise Streit nach sich zieht, ich sage immer, wir Männer sind schon mit einer Frau mehr als gefordert, so war das auch hier so. Lea sah hochmütig auf Rahel herab, weil Rahel eben kinderlos blieb. Und darauf hat Rahel genau denselben Gedanken, sie denkt zurück, einige Jahrzehnte, noch ein bisschen länger, ach, wie war denn das die Sarah damals gemacht? Und sie schlägt dem Jakob vor, dass er mit ihrer Magd Kinder zeugt, die dann als ihre Kinder betrachtet werden. Lea kontert mit ihrer Magd und es wickelt sich also ein regelrechter Gebärwettstreit, welche Frau schenkt dem Jakob selbst oder mittels ihrer Magd mehr Kinder. Am Schluss kamen die 12 Söhne Jakobs raus und interessant, ganz anders als hier rechnet Gott dort auch die Söhne der Mägde zu den offiziellen Kindern und Erben. Ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, warum ist das hier bei Hagar ganz anders? Ich sehe zwei Möglichkeiten. Erstens war Hagar ausdrücklich Ägypterin. Die Mägde von Lea und Rahel aber dürften aus demselben kulturellen und religiösen Hintergrund gekommen sein wie ihre Herrinnen. Zweitens, und das dürfte noch wesentlicher sein, hier bei Abraham hat die Sache eine ganz andere geistliche Dimension. Denn hier geht es um den einen verheißenen Sohn und Erben. Hier geht es darum, ob Gott zu seinem Wort steht, ob Gott selbst seine Verheißung wahrmacht, und zwar durch sein Eingreifen und nicht durch menschliche Eigenmächtigkeit. Gott kann hier nicht den Sohn der Magd in gleicher Weise anerkennen wie später bei Jakob, denn hier geht es nicht um irgendeinen Sohn und Erben, sondern eben um den Sohn und Erben der Verheißung. Und der ist Ismael eben definitiv nicht. Der steht vielmehr von vornherein in einer direkten menschlichen und geistlichen Konkurrenz zu diesem. Und diese Konkurrenz tritt gleich und unmittelbar zutage, zunächst in der Konkurrenz der Mütter. Von dem Augenblick an, als Hagar ihre Schwangerschaft erkennt, als das Kind noch nicht mal geboren ist, erhebt sich Hagar über ihre Herrin. Fängt die Konkurrenz, der Streit, die Folge der Sünde schon an. Und dann erleben wir dasselbe Schuldverschiebespiel wie einst im Garten Eden auch. Denkt also gerade an die Jahrmarktgeschichten, gell? Wo ist die Schuld, wo ist der Würfel? Da wird da munter hin und her geschoben, keiner will sie haben. Sarah sagt zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, hast du verschuldet. Der Herr richte zwischen mir und dir. Und wir sehen, der Konflikt zwischen Hagar und Sarah wird unmittelbar zum Konflikt zwischen Sarah und ihrem Mann. Diese Reaktion zeigt, wie massiv das Unheil ist, das der Kleinglaube hervorgebracht hat. Mit ihren eigenen menschlichen Fähigkeiten wollten sie es regeln, nachdem ihr Vertrauen auf den Herrn wankend geworden war. In tiefstes Elend stürzten sie sich damit und ihre Nachkommen bis auf den heutigen Tag. So lange kann die Wirkung der Sünde, können die Nachwehen des Kleinglaubens sein. Soll auch uns eine Mahnung sein. Sollten wir mit nach Hause nehmen, Gott vergibt unsere Sünde, aber die Folgen unserer Sünde können uns unser Leben lang im schlimmsten Fall immer wieder zwischen die Füße geraten. Sarah zeigt, wie tief sie verletzt ist. Wie von Sinnen wirft sie Abraham vor, was sie doch selber eingefädelt hat. Dabei hat sie andererseits tiefer gedacht, menschlich wie geistlich, auch nicht ganz unrecht. Menschlich betrachtet hat sie ja um des Abraham willen so gehandelt. Um seinetwillen war sie bereit gewesen, sich selbst in die Opferrolle zu begeben, ohne zu ahnen, welche dramatischen Formen diese annehmen könnte. Und geistlich betrachtet war es Abrahams Verantwortung als Haupt der Frau und Familie, dass er ihrem Rat gefolgt ist. So gesehen hatte Abraham tatsächlich verschuldet, was der Sarah und ihrer Ehe insgesamt nun widerfuhr. In der augenblicklichen Verletzung und Empörung übersieht Sarah allerdings die kleine winzige Tatsache, dass das Ganze eben doch ihre eigene Idee gewesen war. Wir meinen es oft gut und bedenken nicht die Folgen unseres eigenwilligen Tuns. Deshalb ist es besser, die Dinge im Vertrauen auf den Herrn, ihn regeln zu lassen, als ihm dort ins Handwerk zu pfuschen, wo er seine Hilfe doch schon längst versprochen hat. Auch da gilt es genau in dieser Unterscheidung. muss man immer wieder auch sagen, wir Menschen haben ja verschiedene Temperamente. Es gibt träge, behäbige Gestalten unter uns. Denen muss man schon auch mal immer wieder sagen, komm endlich mal selber in die Gänge und warte nicht drauf, bis der Herr dein ganzes Leben für dich regelt. Aber da, wo wir eine Verheißung vom Herrn haben, da sollten wir uns hüten, dem Herrn ins Handwerk zu pushen. Und ohnehin in allen Fragen und Entscheidungen immer die Frage bewegen, Herr, was ist dein Wille, was ich tun soll? Was eine Schwangerschaft Hagars für das Verhältnis zwischen ihr und ihrer Magd, ihr und ihrem Mann bedeuten würde, hatte Sarah nicht im Blick gehabt. Ihr Blick war ganz auf den Erben fixiert gewesen. Unser himmlischer Vater hat immer alle Details im Blick und deshalb unterlaufen ihm keine Fehler. Und deshalb dürfen wir seinen Wegen vorbehaltlos vertrauen. So wie wir im Lied vor der Predigt gesungen haben, sag ja zu Gottes Wegen, Gottes Wege sind immer gut. Auch gut gemeinte Wege des menschlichen Eigenswillens sind dagegen oft katastrophal wie hier. So tief ist die Verletzung Sarah, so groß ihr Zorn über ihren Mann, dass sie den Herrn selbst zum Richter zwischen ihr und ihrem Mann anruft. Also wir können sagen, auf gut Schwäbisch, da ist schon ordentlich Heihunde im Moment. Mit dem allmächtigen Gott an ihrer Seite will sie gegen ihren Mann zu Felde ziehen. Wie reagiert Abraham? Er übergibt Hagar wieder ausdrücklich in die Hand Sarahs. Wahrscheinlich hatte sie so zwischendurch so eine Stellung als Magd Sarahs und Zweitfrau Abrahams. Und da war der Konkurrenzkampf. Abraham ordnet die Sache zum einen wieder, indem er sagt, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Er unterstellt sie also wieder vollständig der Sarah, mache mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Calvin sieht in dieser Reaktion Abrahams ein großmütiges und maßvolles Verhalten. Ich muss ehrlich sagen, bei dieser Deutung kann ich nicht ganz mit. Ich sehe eher die Sache so, dass sich Abraham wieder mal aus der Affäre gezogen hat. Hagar war ja ohne Zweifel weiter die Magd Sarahs. Nur hatte sie sich in diese Rolle immer weniger gefügt, als Abrahams Zweitfrau und Mutter des Erben spielte sie sich nun ihrer Herrin gegenüber auf. Abraham hätte sich erstmal die Hagar ordentlich zur Brust nehmen und sie zum gebührenden Verhalten ermahnen müssen. Stattdessen geht er den für ihn bequemsten Weg. Er entzieht sich auch hier seiner Verantwortung und überantwortet Hagar, die Mutter seines Sohnes, der Willkür ihrer zutiefst verletzten und wütenden Rivalin. Was dabei rauskommen muss, notwendigerweise, ist klar. Sarah hat das Okay ihres Mannes, mit Hagar nach Gutdünken zu verfahren. Genau das tut sie auch. Hätte Abraham wenigstens ansatzweise geistlich gedacht und gehandelt, dann hätte er nicht gesagt, mach mit ihr, was gut ist in deinen Augen, dann hätte er gesagt, mach mit ihr, was gut ist in den Augen des Herrn. Handle geistlich und göttlich an ihr. Das hätte eine scharfe Maßregelung durchaus eingeschlossen, aber in gerechter und nicht in willkürlicher Weise. Abraham aber will das lästige Problem möglichst schnell loswerden, aber so wird man Probleme nicht wirklich los. Ich sage immer wieder, so wirft man Schneebälle fort. Ich habe diesen Ausdruck für mich geprägt im Gespräch und in der Begleitung einer Frau einer früheren Gemeinde. Die hat sich dadurch ausgezeichnet und sie ist, befürchte ich, nicht die Einzige, auch in christlichen Kreisen, die so macht. Herannahende kleine Probleme warf sie weg und ignorierte sie. Wird sich schon irgendwie von selber regeln. Aber wie das mit kleinen Problemen so ist, wenn man sie nicht klärt und regelt, die wachsen zur Lawine an. Und diese Frau war ihr ganzes Leben lang mit fast nichts anderem beschäftigt, als Schneebälle wegzuwerfen und sich anschließend wieder aus den Lawinen herauszugraben, die sie überrollt haben. War mir ein sehr eindrückliches Bild. War bei dieser Frau ganz extrem ausgeprägt. Abraham macht's hier im Grunde genauso. Er wirft den Schneeball, den Konflikt zwischen Sarah und Hagar weg und sagt, mach das, und wird anschließend von der Lawine überrollt. Denn Sarah tut, was der Natur eines zutiefst zu verletzten und gedemütigten Menschen entspricht. Sie zahlt der Hagar kräftig heim. Sie schikaniert und demütigt die Hagar nach Strich und Faden. Und Hagar, eindeutig eine hochmütige Frau, wie ihr Verhalten vorher gegenüber ihrer Herrin schon gezeigt hat, ist keineswegs bereit, diese fortlaufenden Demütigungen zu ertragen. Noch viel weniger natürlich, nachdem sie ja erst kürzlich zur Zweitfrau des Chefs aufgestiegen war. Sie tut, was ihr menschlich wiederum in dieser Lage einzig übrig bleibt, will sie sich nicht ständig weiter demütigen lassen. Sie entzieht sich den Demütigungen und flieht hinaus in die Wüste. Sehr weit wird sie noch nicht gekommen sein, da findet sie der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn steht im Wesentlichen für Gott selbst, im Grunde wahrscheinlich für eine alttestamentliche Manifestation Jesu. Wir sehen es auch im Text, der Engel sagt und der Herr sagt, geht da munter ineinander über. Wir lesen nichts davon, dass Hagar nach Gott gerufen hätte. Nein, Gott sucht von sich aus nach ihr. Schließlich gehört auch sie zur Familie Abrahams. Und ich weise immer wieder darauf hin, Gott denkt nicht so individuell wie wir neuzeitlichen Menschen. Gott denkt in Zusammenhängen von Familien. Er denkt in Zusammenhängen von Völkern. Da geht seine Segensspur in Zusammenhängen, wie auch die Linie des Fluchs kann in Zusammenhängen gehen. Weil Hagar zur Familie Abrahams gehört, weil sie den Sohn Abrahams unter ihrem Herzen trägt, steht auch sie mit unter dem Segen Gottes, der auf dem Haus Abrahams liegt und eben auf allen, die dazugehören zu diesem Haus. Und damit steht sie auch unter der Fürsorge Gottes. Dem Abraham kann sie weglaufen, der Sarah kann sie weglaufen, Gott kann sie nicht weglaufen, der läuft hinterher und ist schon da. Bezeichnend ist die Anrede, die der Engel des Herrn für Hagar wählt. Hagar, Sarais Magd. Gott stellt ganz unauffällig, aber glasklar mit den ersten Worten die Verhältnisse klar und rückt sie zurecht. Hagar, du bist die Magd Sarais. Dann fragt er, woher kommst du und wohin gehst du? Das ist nichts anderes als die freundliche Umschreibung von, was hast du hier eigentlich zu suchen? Da ist nicht der Ort, an den du gehörst. Nach der kurzen Erklärung Hagars lautet dann auch die Anweisung des Herrn, kehre zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hände. Gott erkennt die irdischen Ordnungen an, stellen wir immer wieder in Gottes Wort fest. Verbunden mit dieser Anweisung ist die Verheißung, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Auch was die Nachkommenschaft betrifft, steht Hagar mit ihrem Sohn Ismael zunächst unter dem Segen Abrahams. Es ist interessant, auch von Ismael werden 12 Söhne erwähnt. Allerdings ist der künftige Streit um die Nachkommen Ismaels schon angekündigt in Vers 12. Da sagt Gott, er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein. Also ein Esel ist ja für seine Störrigkeit schon gut bekannt und wahrscheinlich mit dem Begriff Wildesel wird es dann nochmal die unbändige Störrigkeit betont. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Ismael wird also vorhergesagt, dass er ein wildes Wesen haben wird. Und die Vorhersage über einen Sohn, einen Menschen, gilt ja immer auch für seine Nachkommen. Und dass er und seine Nachkommen mit niemandem in Frieden werden leben können. Ismael gilt als Stammvater der Araber. Und in der Tat sind Araber meines Wissens bis heute bekannt für ihren eigenwilligen Stolz und die daraus resultierende Uneinigkeit auch zwischen den arabischen Völkern. Man sagte, die Araber könnten und hätten in der Geschichte manches bewegen können, wenn sie nicht permanent im gegenseitigen Streit sich gegenseitig lahmgelegt hätten. Und aus diesem Kulturkreis entstand dann der Islam als satanische und antichristliche Zuspitzung dieses uralten Bruderstreits. Und wir beobachten ja das Phänomen dieses unbändigen Hasses, Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn, der dieser religiösen Weltanschauung zu eigen ist, sowohl gegen Juden wie auch gegen Christen, wie auch gegen die verschiedenen Strömungen innerhalb des Islam selbst. Eine beeindruckende und dramatische Erfüllung dieser Vorhersage in Vers 12, auch auf der geistlichen Ebene. Laut Sure 2, etwa um Vers 127, die Verszählungen sind da verschieden, soll Abraham mit Ismael die Kaaba gebaut bzw. mindestens ihr Fundament gelegt haben. Und im Koran wird auch berichtet, dass Abraham seinen Sohn geopfert hat. Allerdings wird der Name nicht genannt. Die muslimische Auslegungstradition hat sich aber auf Ismael festgelegt. Und so sieht sich der Islam in der religiösen Nachfolge Ismaels, im Unterschied zu den Juden, die in der geistlichen Nachfolge Isaaks stehen. Da haben sich die Linien getrennt und eine tiefe, abgrundtiefe menschliche wie geistliche Feindseligkeit ist aus den Erben entstanden. Und wir sehen eine breite Spur des Unheils und des Unfriedens vom Moment der Schwangerschaft der Hagar bis auf den heutigen Tag, rund 4000 oder gut mehr Jahre später. So lange können die Folgen menschlichen Kleinglaubens nachwirken und daraus resultierender Sünde. Man wird vermutlich nicht völlig falsch liegen, wenn man sagt, den ganzen heutigen Nahostkonflikt sowie den unlösbaren Streit um Jerusalem und den Tempelberg gäbe es ohne diese Sünde von Abraham und Sarah nicht, zumindest vordergründig gesagt. Hätte es den Kleinglauben der beiden nicht gegeben, hätte es keinen Ismael gegeben, keine Araber, keinen Islam. Ob der Terror des Islam uns dadurch erspart geblieben wäre oder diese antijüdische und antichristliche Ideologie ein anderes Einfallstor in diese Welt gefunden hätte, können wir natürlich nicht wissen. Deshalb sage ich bewusst vordergründig. Und die Ursache all dessen war der Kleinglaube von Sarai und Abraham. Und deshalb habe ich als Thema dieser Predigt formuliert: Kleinglaube, die Wurzel allen geistlichen Übels. Der Kleinglaube ist unsere größte Gefahr bis heute. Niemals die Feinde von außen. Wir sehen das in der Bibel immer wieder und deshalb dürfen wir auch die Feinde heute von außen nicht unterschätzen, aber uns von ihnen auch nicht beeindrucken lassen. Die Bibel sagt es uns immer wieder. Ich denke an den Elisa, als die feindlichen Heere die Stadt umlagern. Und dem Gehasi, seinem Knecht, ist das Herz nicht nur bis in die Hosentasche, sondern noch einige Etagen tiefer gerutscht. Wisst, da betet der Elisa und sagt: Herr, öffne ihm die Augen, dass er nicht menschlich, sondern göttlich sieht. Und wir wissen, was der Gehasi denn sieht. Die himmlischen Heerscharen, die die Stadt umgeben und die viel zahlreicher sind als die menschlichen Feinde. Also die menschlichen Feinde brauchen wir nie wirklich zu fürchten. Aber unseren Kleinglauben, das ist eine Gefahr. Wir sehen auf das, was vor Augen ist, so wie Petrus auf den Wind und die Wellen. In der Lesung haben wir davon gehört. Wir lassen uns vom Wind und den Wellen beeindrucken und erschrecken. Wie das Kaninchen auf die Schlange starren wir darauf, auf äußere Dinge, lassen uns davon in Beschlag nehmen, in unserem Denken und Handeln leiten, und verlieren so mehr und mehr die großartigen Verheißungen Gottes aus dem Blick. Es anders zu machen, ist menschlich gesehen nicht leicht. Nein, sogar unmöglich. Es ist eben typisch menschlich, so zu denken und zu handeln. Sich von dem beeindrucken zu lassen, was vor Augen ist. So sagt es ja Jesus in seiner Kritik an Petrus: Du meinst, was menschlich ist. Kleinglaube ist menschlich. aber eben nicht göttlich. Wir aber sollten als Kinder Gottes nicht menschlich denken, sondern göttlich, in seinen Verheißungen. Um im göttlichen Denken zu bleiben, brauchen wir aber den beständigen Blick auf Jesus. Wir sehen es bei Petrus. So wie wir Jesus aus dem Blick verlieren, fängt der Boden unter unseren Füßen an, nachzugeben. Jesus aber möchte, dass wir feste Schritte des Glaubens auf einem unerschütterlichen Grund tun. Und deshalb sollten wir unseren Blick jederzeit fest auf Jesus, auf seine Liebe und seine Treue gerichtet haben. Die kann uns nicht so niemand nehmen. Amen.